Warum gewinnt eigentlich nicht immer die Fußballmannschaft mit den besten Einzelspielern die Weltmeisterschaft? Und warum funktionieren manche Teams nicht, obwohl doch so viele Experten da drin gebündelt wurden? Das ist interessant, denn in vielen dysfunktionalen Teams ist die Gesamtleistung doch ziemlich enttäuschend, obwohl die Einzelleistungen mehr versprochen haben. Und dann, haben wir alle schon mal gehört, gibt es plötzlich im Sport zum Beispiel diese Überraschungsmannschaften bei großen Turnieren oder auch Teams in Unternehmen, bei denen die Leistung als Ganzes viel größer ist, als die Einzelleistung erwarten lassen. Wie kommt es denn dazu? In dieser Episode schauen wir mal genauer hin, wann in Teams außergewöhnliche Leistungen erzielt werden.
Ladies and gentlemen, welcome to the best project management podcast, Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started.
Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekt Leichtgemacht Podcast und das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen. Und wir alle wollen doch ein funktionales Team haben. Wenn wir das mal gegenüberstellen, dysfunktionale Teams, da ist die Gesamtleistung als Team niedriger als die Summe der Einzelleistung. Das ist ein bisschen frustrierend, wenn man das Gefühl hat, man hat so eine richtige Truppe von starken Leuten, die sich alle auskennen und dann kommt irgendwie nichts mehr rum. Und dann gibt es die funktionalen Teams, da ist die Gesamtleistung als Team höher als die Summe der Einzelleistung und das ist doch was, was wir alle haben wollen. Also, wie kommt es denn dazu? Also, was führt dazu, dass ein Team funktional ist und dass wir eben so ein richtig tolles High-Performance-Teams haben? Genau das sollte das Google-Projekt Aristoteles herausfinden. Das war schon im Jahr 2012, ist aber trotzdem nach wie vor relevant. Da wurde einfach ganz konkret die Frage gestellt, was macht denn Teams erfolgreich? Das ist keine neue Frage. Da haben schon ganz viele Soziologen und Akademiker und Psychologen draufgeschaut und haben versucht, eine Antwort zu finden. Und in diesem Google-Projekt wurde eben ein neuer Anlauf versucht. Googles Projekt hat sich in einem wichtigen Punkt von anderen Untersuchungen unterschieden. Es wurden nicht in künstlichen Umgebungen von Probanden Probleme gelöst, sondern Google hat einfach seine riesigen Ressourcen genutzt und über 2 Jahre ganze 180 echte Teams analysiert, die in einem ganz realen Unternehmensumfeld tätig sind. Und die Idee von Google war, lass uns mal das Rezept für erfolgreiche Teams finden. Und dieses Rezept, also es gab eine Rezeptidee und die bestand aus 3 Zutaten. Erstens, wähle ein paar echte Leistungsträger aus, dann füge einen erfahrenen und kompetenten Manager dazu und drittens, gewähre dem Team freien Zugang zu allen Ressourcen. So, klingt nach einem ziemlich guten Rezept meiner Meinung nach. Das Blöde war nur, dass sich dieses Rezept als ziemlicher Fehlschlag herausgestellt hat. Die Idee klingt ja gut, aber die Auswertung der Daten hat keinen Zusammenhang zwischen diesen 3 Zutaten und wirklich erfolgreichen Teams gezeigt. Das heißt also, wie genau ein Team zusammengesetzt ist, spielt offenbar eine untergeordnete Rolle. Das ist schon ein bisschen überraschend. Und dann können wir uns ja schon mal fragen, gibt es denn jetzt irgendwelche Geheimzutaten? Und es war tatsächlich so, dass geheime Zutaten entdeckt wurden. Was macht also High-Performance-Teams aus? Ja, es kommt nicht darauf an, wer im Team ist, sondern wie das Team zusammenarbeitet. Das klingt jetzt auch nicht so überraschend, ist aber trotzdem nochmal spannend. Es wurden nämlich 5 Erfolgsfaktoren identifiziert und zwar in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit. Ganz oben steht die psychologische Sicherheit, dann Verlässlichkeit, Struktur und Klarheit, Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit. So, gucken wir nochmal genauer auf die einzelnen Punkte. Fangen wir mit dem ersten Geheimrezept an, das ist die psychologische Sicherheit. Ein Leitsatz dafür, wenn ich in unserem Team einen Fehler mache, wird mir das nicht vorgeworfen. Und es war schon ein bisschen überraschend, auch für die Forscher, dass in diesem Projekt dieser Faktor die größte Rolle für den Erfolg des Teams gespielt hat. Dieses Phänomen dieser psychologischen Sicherheit, das ist auch gar nicht neu. Eine gewisse Amy Edmondson hat schon in Harvard in den späten 1990er Jahren darüber geforscht und hat herausgefunden, in einem Team mit einer hohen psychologischen Sicherheit fühlen sich die Teammitglieder sicher, Risiken einzugehen. Sie haben keine Angst, in Verlegenheit gebracht oder lächerlich gemacht zu werden. Sie sorgen sich nicht davor, allein Konsequenzen tragen zu müssen. Jeder kann wagen, Fehler zuzugeben und es können auch unbequeme Fragen gestellt und Bestehendes hinterfragt werden. Kurz zusammengefasst, wer sich in seinem Team psychologisch sicher fühlt, der geht bewusst Risiken ein und ist sicher, dafür auch nicht bestraft zu werden. Wenn man sich das so anhört, dann klingt das natürlich auch wie eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre und wahrscheinlich kann sich jeder gut vorstellen, in so einem Team zu arbeiten. Das ist also dieser Faktor, der mit etwas Abstand sogar der wichtigste Faktor für ein gut funktionierendes und High-Performance-Team war. So, und dann kam die andere noch dazu, Verlässlichkeit. Leitsatz dazu, wenn meine Teammitglieder sagen, dass sie etwas tun werden, dann halten sie sich auch daran. Ne? Kennen wir ja alle. Stell dir vor, du wartest vergeblich auf eine Zuarbeit von einem Kollegen, das hat er dir alles versprochen. Das ist natürlich frustrierend. In verlässlichen High-Performance-Teams, da leisten die Mitglieder zuverlässig und pünktlich gute Arbeit und die drücken sich auch nicht vor Verantwortung. Das dritte Geheimrezept oder die dritte Geheimzutat, Struktur und Klarheit, Leitsatz hierzu. Unser Team hat einen effektiven Prozess zur Entscheidungsfindung. Und immer dann, wenn es unklare Prozesse gibt oder unklare Zuständigkeiten, dann wird das eben nichts. Damit ein Team wirklich effektiv arbeiten kann, da müssen einfach klare Rollen definiert, da müssen Ziele vereinbart und Erwartungen geklärt werden. Google arbeitet viel mit diesem OKR-Framework, also Objectives and Key Results, habe auch einen Artikel bei uns auf der Website. Da geht es darum, kurz- und langfristige Ziele festzulegen und auch zu kommunizieren. Die vierte Geheimzutat, das ist die Sinnhaftigkeit. Leitsatz hierzu, meine Arbeit ist für mich von Bedeutung. Na, kannst du dir mal überlegen, wie motiviert bist du denn, wenn du zum Beispiel einen Bericht schreiben musst, den am Ende sowieso niemand liest? Ne? Dann rufst du vielleicht nicht gerade deine größte Leistung ab. Wenn aber dein Bericht darüber entscheidet, ob für deinen Unternehmenszweig ganz große Budgets freigegeben werden, dann sieht das wahrscheinlich schon ganz anders aus. Ne? Vielleicht wirst du auch durch sowas wie finanzielle Sicherheit, Sicherheit für deine Familie oder Selbstverwirklichung motiviert. Der Punkt ist immer, je mehr Sinn du in deinem Tun siehst, desto mehr Leistung wirst du auch abrufen. Und damit kommen wir schon zum fünften Erfolgsfaktor, das ist die Wirksamkeit. Leitsatz hierzu, ich verstehe, wie die Arbeit meines Teams zu den Zielen der Organisation beiträgt. Also Wirksamkeit zielt in eine ähnliche Richtung wie die Sinnhaftigkeit. Na, stell dir vor, deine Arbeit macht einen echten Unterschied, dann investierst du sicherlich mehr deiner Leistung als beim Zeitabsitzen, ja, beim x-ten Meeting der Woche, was sowieso keine wichtige Rolle spielt. Na, die Leistung in Teams, die steigt also dann, wenn alle das Gefühl haben, ihre Bemühungen tragen auch zur Erreichung der Unternehmensziele bei. So, wenn das jetzt die wichtigsten fünf Faktoren waren, also psychologische Sicherheit, Verlässlichkeit, Struktur und Klarheit, Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit, können wir ja mal fragen, ja, und was ist denn nicht so wichtig? Welche Faktoren hängen denn nicht signifikant mit der Teameffektivität zusammen? Das sind solche Punkte wie Zusammenarbeit im gleichen Ort bzw. im gleichen Büro, eine konsensorientierte Entscheidungsfindung, die Extrovertiertheit der Teammitglieder, die individuelle Leistung der Teammitglieder, die Größe oder die Höhe der Arbeitsbelastung, das Alter, die Größe des Teams und die Betriebszugehörigkeit. Wenn wir jetzt sagen, das ist nicht so wichtig, dann hat das natürlich nicht zu bedeuten, dass die Faktoren so gar nicht wichtig sind. Sie spielen einfach nur eine untergeordnete Rolle, ob ein Team einfach wirklich richtig funktional funktioniert oder eben nicht so gut. Eine Sache sollten wir auch noch bedenken, das sind natürlich alles Ergebnisse aus dieser Google-Studie und die lassen sich nicht zwangsläufig auf deine Organisation und dein Geschäftsfeld übertragen. Ne? An anderer Stelle, da wurde zum Beispiel durchaus herausgefunden, dass beispielsweise die Teamgröße schon einen großen Effekt haben kann und dass kleine Teams auch besser performen. Also alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber trotzdem sehr spannend. So, zusammengefasst, Google hat mit diesem Projekt ja schon eine Antwort geliefert, was High-Performance-Teams ausmacht. Und zwar, wer konkret im Team ist, also die Einzelleistung, wie diese einzelnen Leute performen, das spielt tatsächlich eine untergeordnete Rolle. Viel wichtiger ist es, wie die Teammitglieder interagieren und nach welchen Normen und Regeln sie zusammenarbeiten. Der wichtigste Faktor, das ist das Thema psychologische Sicherheit und darüber gibt es schon bald eine eigene Podcast-Episode, denn es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja, das war's für heute von unserem Podcast. Ich hoffe, du hörst auch beim nächsten Mal wieder mit rein. Abonnier uns gern, gib uns gerne Bewertung. Du weißt, wie wichtig das in der Online-Welt ist. Ich würde mich freuen. Und ja, dann hoffe ich einfach, beim nächsten Mal bist du wieder mit dabei. Bis dahin.
This podcast is presented by ITTP, Virtual Education for Professionals. Learn all about project management, online, flexible, and of course, 100% auf Deutsch.